Missing Link Original.
Wegen Anitza und einem Pokal Wein zünde ich die Kraina, also die Grenzen bis Knien an, und ich zünde 2, 3 serbische Stämme oder Dörfer an, damit ich nicht umsonst gekommen bin. Also mehr Hass in 4 Zeilen geht gar nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Ganz offen gesagt. Mein Name ist David Slomo, oder besser bekannt als Slomo. Ich bin Musiker und Redakteur bei einer Tageszeitung. Mir gegenüber sitzt Dr. Vedran Djihic, Senior Researcher am Österreichischen Institut für internationale Politik und Lektor an der Universität Wien. Und für mich, ganz einfach gesagt, Balkanexperte, weil heute ist er sehr wichtig. Das Thema ist nämlich Thompson, der kroatisch wahrscheinlich bekannteste, aber auch umstrittenste Musiker dort unten am Balkan. Und er hat am Wochenende ein Konzert veranstaltet mit 500.000 Besuchern. Und ich denke, darüber müssen wir heute reden. Freut mich, dass du Zeit hast. Heute geht's um Thompson, ein Musiker, von dem ich in meiner Jugend schon Fan war. Mittlerweile sieht das Ganze anders aus. Vor ein paar Jahren wäre ich wahrscheinlich noch selber einer von den 500.000 Leuten gewesen, die in Zagreb jetzt beim Konzert mit dabei waren. Mittlerweile sieht es eben ganz anders aus, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal stellen wir uns beide vor. Mein Name ist David Slomo. Ich bin heute quasi Gastmoderator von Ganz offen gesagt. Ich bin Musiker, man kennt mich wahrscheinlich besser unter meinem Künstlernamen Slomo. Bin auch Redakteur und transparenzmäßig muss ich sagen, ich bin politisch nicht aktiv. Und mir gegenüber virtuell sitzt in Kroatien sogar Vedran Djihic. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hast. Magst du dich kurz vorstellen?
Danke, David, für die Einladung. Ja, ich bin Vedran Djihic, stamme aus Bosnien und Herzegowina ursprünglich, also bin aber seit 30 Jahren in Wien Wissenschaftler, arbeite am Österreichischen Institut für internationale Politik, unterrichte Politikwissenschaften und Sozialwissenschaften an der Universität Wien und beschäftige mich seit längerer Zeit intensiv mit Südosteuropa, aber auch mit Phänomenen wie Nationalismus, Kriegsvergangenheit, Umgang mit historischen Narrativen. Und in diesem Kontext bewegt mich natürlich auch die Geschichte von Marko Perković Thompson seit einiger Zeit. Also freut mich, dass wir dazu reden können, auch noch vorab. Also ich bin auch politisch nicht tätig, sondern bin eben kein Politiker, sondern Politikwissenschaftler.
Ja, cool. Und ich muss noch sagen, wie wir uns kennengelernt haben, das war ganz unspektakulär in Wahrheit. Ich bin gefragt worden, ob ich hier beim Podcast irgendwie eben Gastmoderator sein mag. Und dann habe ich gesagt, ja, da brauche ich einen Experten, habe Balkan-Experte gegoogelt einfach, und du warst nicht nur Top-Vorschlag, sondern die 10 ersten Top-Vorschläge warst, und ich habe mir gedacht, ich frage einfach, und du hast Lust gehabt, und deshalb freut mich, dass wir das heute machen.
Super, danke für die Einladung, und das ist natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Also
voll.
Thompson hat gerade das Konzert gehabt und da gibt es einiges dazu zu sagen.
Genau, weil du sagst, es war am vergangenen Samstag, quasi in meinem Herkunftsland, in meiner Herkunftsstadt sogar. Ich bin in Zagreb nämlich geboren. Und ich habe vorher gar nicht gewusst, dass es die Möglichkeit gibt, überhaupt 500.000 Leute auf ein Konzert zu bringen. Das war mir vorher eigentlich gar nicht bewusst. Mittlerweile ist mir klar, das ist passiert. Der Fakt ist, da waren über 500.000 Leute dort. Wie ordnen wir das mal grundsätzlich ein? Dass jetzt, ja, also vielleicht mal kurz, um Thompson überhaupt zu erklären, wer Thompson ist. Ja. Thompson ist heißt eigentlich Marko Perković. Ja. Ist einer der bekanntesten, wahrscheinlich auch umstrittensten Musiker in ganz Kroatien. Kommt aus Čavoglave, das wird auch noch relevant irgendwie in seiner Musik. Und ist gerade in den 90ern irgendwie bekannt geworden mit seinen, ja, doch Kriegsliedern. Und Thompson heißt er deshalb, vielleicht auch eine interessante Geschichte, weil er laut einer Legende, die er selbst erzählt, zur Waffenverteilung damals im Krieg zu spät gekommen ist und lediglich eine Thompson, also die Maschinenpistole Thompson, bekommen hat. Und seitdem nennt er sich so. Das heißt, hier wird schon klar, der spielt sehr viel mit Krieg, sehr viel mit Heimat, mit Maschinengewehren. Ich meine, sein Name ist einfach ein Maschinengewehr. Und er hat jetzt geschafft, 500.000 Leute zu seinem Konzert zu bewegen. Wie kann man das jetzt grundsätzlich mal einordnen?
Ja, der erste Aspekt ist schon auch die Vergangenheit von Thompson. Also er hat es geschafft, in den letzten, sagen wir, mehr als 30 Jahren, sich zu einer ganz, ganz gewichtigen, populärkulturellen Stimme, aber auch politischen Stimme aufzuschwingen. Er thematisiert sehr stark, und das ist auch sein Ursprung, den sogenannten Vaterlandskrieg der Jahre 1991 bis 1995, als Kroatien von den serbischen Milosevic-Truppen angegriffen wurde und die lokalen serbischen Kräfte sich eben gegen Kroatien zu Wehr gesetzt haben, gewissermaßen, oder Kroatien angegriffen haben. Und das ist auch eben der Ursprung nicht nur seines, sagen wir, künstlerischen Schaffens, sondern seiner politischen Bestimmung. Also er macht das in seinen Konzerten, in seiner Musik auch ganz deutlich. Einige der wichtigsten Lieder beziehen sich auf die Kriegsvergangenheit, glorifizieren die kroatische Armee aus der damaligen Zeit, verurteilen oder auch greifen frontal die Serben oder die serbischen Truppen an, verbinden das ja schnell auch mit einem Begriff der Heimat schaffen damit auch einen großen Raum für viele Menschen in Kroatien, um sich damit zu identifizieren. Wir werden sicher zu den problematischen Aspekten davon kommen, und um das vielleicht hier ganz am Beginn auch mal ganz, ganz stark in den Vordergrund zu stellen. Es gibt ein Kultlied, das sich auch mit seinem Heimatort beschäftigt. Und dieses Kultlied beginnt mit einem Spruch. Und dieser Spruch stammt aus der Vergangenheit, aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit, wo der kroatische unabhängige Staat damals zahlreiche Verbrechen an den Serben und anderen Gruppen begangen hat. Sadom Spremni heißt der Spruch, also für die Heimat bereit. Und bei diesem Lied, Chavo, glaube ich, kommt eben dieser Spruch auch vor und signalisiert vielen auch einen direkten Bezug zu einem verbrecherischen Regime von Marko Perković Thompson, und das macht ihn natürlich auch sehr umstritten.
Ja. Vielleicht, ich habe mir das eben auch aufgeschrieben vorher, ich zitiere vielleicht kurz mal auf Kroatisch, weil ich nehme mal an, viele werden jetzt auch die kroatische Herkunft mithören. Ich übersetze dann gleich auch auf Deutsch. Der Song startet eben, wie du sagst, mit den Worten Sadom Spremni, also für die Heimat bereit, und er singt dann Uza gori na izvoru rijeke Čikole stala braća da obrane naše domove. Tu će Thompson, Kalašnikov, a iz Brojavka baci bombu, goni bandu preko izvora. Frei übersetzt heißt es, in Zagora, beim Fluss Čikole, stehen unsere Brüder und verteidigen unsere Heimat. Es schießt die Thompson, die Kalaschnikow und die Zbrojavka, wirft die Bombe und vertreibt die Bande über den Fluss. Mit dem Staat, also wie du gesagt hast, mit dem Staat für die Heimat bereit. Am Samstag ist dieser Song gesungen worden. Ich habe mir die Videos auf TikTok angesehen, auf Insta. Das ist ein Wahnsinn, was dort passiert ist. Da war ein Feuerwerk, die Leute haben Bengalos gezündet, sind ausgerastet, weil er den Song gestartet hat. Bei aller Kritik, die man ihm gegenüber macht, wie kann es sein, dass alle Menschen in Kroatien, die dort waren, 500.000, das mitsingen und das in dem Moment in Ordnung ist?
Ja, es sind 504, ganz klar, 504.000 Menschen.
Genau, 504.000.
Von der Polizei dabei gewesen. Dabei, das muss man auch hervorheben, waren auch sehr viele Menschen aus Bosnien-Herzegowina kroatischer Herkunft und auch aus der kroatischen Diaspora, die nicht klein ist. Also Kroatien hat eine recht große Diaspora in Deutschland. In
Vor allem, man muss dazu sagen, Kroatien selbst hat 3,8 Millionen Einwohner.
Genau, das ist ein kleines Land mit einer großen Diaspora, die hunderte, tausende Mitglieder zählt. Ja. Also wirklich in Westeuropa, aber auch natürlich also bis nach Kanada, Australien, USA. Ja. Also sehr viele Angehörige dieser Diaspora waren auch beim Konzert. Das ist eine große Menschengruppe. Das Konzert ist eines der größten Konzerte in der Geschichte Europas. Und das ist bei Weitem das größte Konzert in der Geschichte.
Genau, ich glaube sogar der Welt. Ich weiß, es gibt so ein paar Kommentare, dass da natürlich Lady Gaga und ich glaube Rod Stewart, das waren aber alles Gratiskonzerte eben mit den Millionen Zuschauern. Hier sind wirklich Tickets verkauft worden,
Ja, es kann wirklich sein, dass er mit diesem Konzert ins Guinness Buch der Rekorde einen Eintrag bekommt. Aber ich meine, unabhängig jetzt davon, es war ein gewaltiges Ereignis. Es war ein Ereignis mit großer symbolischer Bedeutung. Und die Tatsache, dass bei diesem Konzert so viele Menschen da waren, sagt nicht automatisch etwas darüber aus, wie die gesamte kroatische Nation über die Kriegsvergangenheit denkt. Also es gibt in Kroatien eine sehr starke Polarisierung der Gesellschaft. Also ein Teil der kroatischen Gesellschaft, ein größerer Teil, muss man auch dazu sagen, hat eher eine sehr konservativ-nationale, nationalistische Einstellung und sieht auch den Vaterlandskrieg unter Anführungsstrichen der Jahre 91 bis 95, bei dem übrigens auch sehr viele Verbrechen begangen wurden gegen die serbische Bevölkerung, sieht diesen Krieg als den Ursprung und die zentrale Quelle der Identität. Das wird dann irgendwie in der kroatischen Geschichtsschreibung verklärt. Es herrscht ja auch seit langer, langer Zeit eine nationalkonservative Partei in Kroatien, die HDZ, die Kroatische Demokratische Gemeinschaft. Und es gibt auch eine rechte Partei, die sehr stark mit diesem Diskurs liebäugeln. In dieser rechten oder sagen wir traditionell national-konservativen Öffentlichkeit Kroatiens, die von der anderen Öffentlichkeit, von eher sagen wir liberal-demokratisch-linken Öffentlichkeit auch sehr stark kritisiert wird, da ist aber bei den Konservativen Thompson eine Galionsfigur. Da wird mit Thompson und mit seinen Liedern eben etwas gefeiert, also was aus dieser Sicht der nationalen kroatischen Geschichtsschreibung zur zentralen Identität dazugehört. Das ist eben dieser Vaterlandskrieg, die Verteidigung des Landes, Abwehr gegen die Serben und dann natürlich auch eine Form von kroatischer kultureller Überlegenheit, also Kroatien als eine Nation, also die christlich ist, die sich immer sehr stark auch gewehrt hat gegen den Islam.
Das hat auch beim Konzert mehrmals betont, dass man zu den christlichen Werten zurückkommen soll. Es waren so Drohnen mit Marienfiguren und Kreuzen und allem.
Ja, es ist ja sehr stark religiös angehaucht, das Ganze. Also er spielt ja auch mit dieser religiösen Symbolik sehr stark und sieht auch Kroatien als sein Ursprungsland des Katholizismus und vor allem auch aufgrund einer sehr langen Erzählung von Kroatien als dem Bollwerk des Christentums gegen das Osmanische Reich, nämlich als das Osmanische Reich Richtung Westen noch im 15. Jahrhundert, 16., 17. Jahrhundert vorgedrungen ist und zweimal auch bis nach Wien kam, gab es eben an den Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie, und Kroatien war ein Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie, gab es eine Kraina, eine Begrenzung, eine Region, in der eben Wehrbauern angesiedelt waren, die Kroatien und auch damit das christliche Europa vor den Osmanen geschützt hat. Und da hat sich irgendwie auch der Mythos Kroatiens als eines Bollwerks gegen den Islam herausgebildet und natürlich auch diese Ursprungserzählung, wir als christliche Nation haben eine sehr starke, tief verwurzelte Tradition, die sich gegen den Islam und gegen die anderen zur Wehr setzt und sind deswegen auch sehr stolz und gehören auch zum Kern des christlichen Europas. Und das bespielt auch Marco Thompson mit allen möglichen Symbolen, also von Marienbildern bis großen, einem großen Kreuz, das man jetzt da beim Konzert gesehen hat.
Wenn wir jetzt bei diesem Saddam Spremni, also eben so startet der Song, wie gesagt, die sind komplett ausgerastet dort vor Ort. Aus dem Zweiten Weltkrieg, hast du gesagt, der Spruch, oder?
Der Spruch stammt aus der sogenannten Ustascha Bewegung. Genau. Also das ist eine kroatisch-nationalistische Bewegung, die in den am Beginn des 19. 20. Jahrhunderts entstanden ist und dann in der Zeit, als eben Hitler an die Macht gekommen ist und Mussolini in Italien, haben diese kroatischen Ustaschas, die kroatischen Faschisten, de facto eigentlich dieselbe Ideologie vertreten, nur mit dem Anspruch, dass sie eben Kroatien unter Anführungsstrichen reinmachen. Also das heißt, die große Vorstellung war, wir kriegen jetzt unser Kroatien frei von eben Serben, Serbinnen, Juden, Jüdinnen, von Roma-Angehörigen, von all den anderen, auch Kroaten, Kroatinnen, die in der Opposition waren. Und 1941 übernimmt diese Ustascha Bewegung Macht in Kroatien, gestützt von Mussolini und von Hitler. bildet eine neue Regierung mit einer historischen Persönlichkeit an der Spitze, Pavelic, Ante Pavelic, das war der Herrscher dieser Zeit von 41 bis 45, und dieses Ustascher Regime beginnt beherrscht einmal damals Kroatien und weite Teile von Bosnien-Herzegowina, kämpft gegen die Partisanen, gegen die serbischen Chetniks und steht an der Seite der Faschisten und der Nationalsozialisten. Was aber dieses Regime macht in diesen 4 Jahren, ist eine beispiellos negative und brutale Hetz und auch Verfolgung und später auch Tötung eben von allen Nicht-Kroaten, Kroatinnen. Das heißt also, es gibt ein Symbolbild dieser Zeit, ist das Konzentrationslager Jasenovac geworden, wo unter diesem Spruch, und also dieser Spruch Saddam Spremni für die Heimat bereit, war der Kampfspruch der kroatischen Ustaschas im Zweiten Weltkrieg. Und natürlich hier, wenn Thompson mit diesem Spruch spielt, dieser Spruch auch ein Teil des Lieds geworden ist, ist eine höchst umstrittene Sache, die eigentlich auch gegen die Verfassung Kroatiens im engeren Sinne verstößt. Ja. Und da gibt es eine ganze Debatte dazu.
Ja, ich habe mir das nämlich durchgelesen, weil ich habe mich nämlich gefragt, man kann es ja eben einfach mit dem Nazi-Sprüchen eher irgendwie quasi vergleichen. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist es erlaubt, dass er das singt, dass so viele das singen? Und es, was ich nachgelesen habe, ist, weil das ja irgendwie künstlerisch involviert ist, weil das in einem Songtext verarbeitet ist. Deshalb ist es erlaubt. Aber trotzdem, wie absurd ist denn das?
Es ist eine ganz dünne Grenze. Also es gibt eine verfassungsrechtliche Spitzfindigkeit. Also an sich hat der kroatische Verfassungsgerichtshof in einem Urteil diesen Spruch als ganz eindeutig narzisstisch, faschistisch und als einen Spruch aus dem Repertoire der Wiederbetätigung klassifiziert. Das heißt, richtet sich gegen die kroatische Verfassung. Der Spruch an sich, also der wirklich von vielen rechten, rechtsextremen, auch nationalistischen Kreisen in Kroatien seit den 90er Jahren immer wieder verwendet wurde. Was es aber spezifisch gab, es gab dann eben rund um dieses Lied Bojna Čavo, glaube ich, von Marko Perković Thompson, gab es eine Sonderdebatte, wo dann in einem späteren Urteil eines Gerichts in Kroatien die Verwendung dieses Spruchs im künstlerischen Kontext des Liedes erlaubt ist, weil eben dieser Spruch 1991, als der Krieg begonnen hat und in diesem Ort Čavo, glaube ich, auch Widerstand gegen die serbischen Truppen organisiert wurde, hat man unter diesem Spruch auch den Kampf gegen die Milošević-Armee und die lokalen Serben angeführt. Und der Thompson versucht, also diese Verbindung herzustellen in diesem Lied selbst, hat dann, gab es eben dieses Urteil des Gerichtshofs, das besagt, also wenn er dieses Lied, das spezifische eine Lied, singt, ist die Verwendung ausnahmsweise im Kontext der künstlerischen Freiheit und des Ausdrucks dieses Liedes erlaubt. Sonst ist der Spruch aber verfassungsmäßig ganz klar ein Verstoß gegen die liberalen demokratischen Werte, ein Nazispruch, eine Wiederbetätigung, ein Spruch, mit dem eigentlich die Verbrechen der Vergangenheit glorifiziert werden. Das Heikle dabei ist aber, dass er das natürlich, er ist sich dessen bewusst.
Und ja, wenn eben, er könnte den Spruch auch einfach weglassen.
Er könnte den Spruch weglassen, aber er will unbedingt auch mit diesem Spruch etwas ansprechen, und das tut er natürlich vor einer Menschenmenge von mehr als 500.000 Menschen, und so ist natürlich auch der Moment, wo die Menge dann irgendwie, also Perković sagt Saddam, also für die Heimat, und dann brüllt die ganze Menge Spremni, also bereit, es ganz klar, dass es nicht nur eben eine künstlerische Freiheit im Rahmen des Songs ist, sondern auch eine politische Botschaft, die von vielen, die beim Konzert anwesend waren, auch geteilt wird.
Ja. Hast du dir die Videos auch angeschaut, wie das alles da abgelaufen ist?
Ich habe mir das alles so ganz genau angeschaut. Es gab ja heftigste Debatten im Vorfeld des Konzerts. Also es ging um die Frage, ob die Stadt Zagreb, die von einer grünen linken Bewegung namens Možemo regiert wird, ob das überhaupt zulässt.
Wir können, Možemo, wir können.
Es ging um die Frage, wie sich der kroatische Premierminister Plenković, der aus der konservativen HDZ kommt, dazu positioniert. Er hat sich dann sehr klar dazu positioniert, hat sich auch mit seiner Familie, mit seinen Kindern bei der Generalprobe gezeigt. Und
auch verrückt, einfach bei einer Generalprobe. Ich habe mir gedacht, bei einer Generalprobe waren einfach Politiker anwesend. Das habe ich noch nie gesehen. Sowas.
Genau, das ist irgendwie so ein Versuch von Plenković, der sehr geschickter, sehr pragmatischer, aber auch sehr opportunistischer Politiker ist. Also das ist ein Versuch, irgendwie Botschaften auszusenden. Also seine Regierung, also die derzeit an der Macht steht in Kroatien, also wird auch von rechten Parteien gestützt. Also es gibt ja auch in der kroatischen demokratischen Gemeinschaft selbst Bewegungen oder Gruppierungen am rechten Rand. Und Plenković ist sich dessen bewusst, dass er diesen rechten Rand braucht, um seine Macht auch zu stabilisieren. Und der sieht natürlich auch, dass sich die Pendelbewegung in der europäischen Politik auch Richtung rechts dreht. Also es gibt, keine Ahnung, die AfD feiert Erfolge, die Freiheitliche Partei Österreichs, die Meloni ist an der Macht in Italien, in Frankreich droht irgendwie ein neuer rechter Präsident, also wenn Macron zur nächsten Wahl steht. Und auf der anderen Seite des Atlantiks ist mit dem amerikanischen Präsidenten Trump auch ein Rechter an der Macht in der Nachbarschaft Ungarns, Orban etc. etc. Und der weiß, der Wind dreht jetzt in die rechte Richtung, er muss sich da positionieren und er benutzt auch jetzt diese Menschenmasse und den Thompson selbst, um eigentlich seine Macht zu stabilisieren und sich auch ein bisschen abzusichern, also bei den Wählerschichten, die ganz klar auf dieser rechten patriotischen, heimatpatriotischen oder konservativen nationalistischen Seite stehen.
Ja. Es waren ja auch eben Fußballer vor Ort und Promis und keine Ahnung, also war ja wirklich wie so ein kroatisches Coachella, ja, ein Volksfest, oder? Also das ist ja verrückt, weil jetzt stellt sich ja mir die Frage, weil eben, ich habe auch am Anfang gesagt, ich war selber mal irgendwie, habe selber irgendwie Musik gehört von dem und habe danach gelesen, ein Drittel der Zuschauer waren unter 28 Jahre.
Ja.
Das heißt, die waren alle gar nicht geboren, wie dieser Krieg stattgefunden hat in Wahrheit. Bei mir war es selber, dass ich in der Jugend so eine Phase gehabt habe, wo ich pro Kroatien war und irgendwie geglaubt habe, Kroatien ist das Ding. Ich habe mich dann eben nach irgendwie mehr damit befasst und habe verstanden, irgendwie, es ist ja voll absurd alles. Und wenn man älter wird, kann man ja auch irgendwie dann reflektieren. Wie kann man jetzt aber hier sagen, so viele Jugendliche, ja, oder unter 30-Jährige sind dort, rufen Saddam Spremni, wollen irgendwie, also es gibt da Songs, wo er irgendwie serbische Dörfer anzünden mag, einfach, also wirklich Zitate von ihm. Wie kann man da auch die Jugend irgendwie einordnen, dass da die Jugend sagt, ja, wir sind ganz klar irgendwie offenbar gegen Serben. Wie ordnet man dann Promis ein, Politiker? Weil bei aller Kritik gegen Thompson muss man auch die 500.000 kritisieren, oder?
Es ist irgendwie so, dass diese patriotisch-nationalistische Einstellung in Bezug auf Kroatien selbst, aber ich auch in Bezug auf den Krieg in den 90er Jahren schon längst zu einem Mainstream in Kroatien geworden ist. Das heißt, in Kroatien gilt das bei einer großen Mehrheit der Bevölkerung als ein guter Ton. Also man vergewissert sich selbst des Kroatentums, also man betont diese christliche Sonderstellung in Europa, man klopft sie auf die Brust und sagt, also wir haben ja damals die Serben besiegt und haben damit unsere Freiheit erlangt. Also man kreiert gewissermaßen und pflegt einen Mythos von einem patriotischen, stolzen, wehrhaften Kroatien, macht dabei auch eben sehr gerne Ausflüge in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und spielt auch mit dieser Symbolik, die man auch beim Konzert gesehen hat. Und dadurch, dass ein Großteil der kroatischen Gesellschaft doch eben diese sehr stark patriotisch bis nationalistisch-konservative Grundeinstellung teilt und sehr stolz ist auf das Land, und dieser Stolz sich dann irgendwie verbindet, also mit diesem Nationalismus, ist auch Marko Perković dann irgendwie ein Teil des Mainstreams und als Teil des Mainstreams auch akzeptiert. Das heißt, es gehört fast schon bei vielen Kreisen in Kroatien zu einem guten Ton, dass man eben die Lieder von Marko Perković Thompson nicht nur hört, sondern auch nachsingt, wenn man dann in die Gasthäuser geht, also in vielen Teilen Kroatiens, ist das ein Repertoire bei den meisten Radiosendern, wird nachgesungen im Sommer, wo Kroatien auch den Nationalfeiertag und den Tag der Befreiung von der serbischen Aggression feiert im August, singt meistens auch Thompson irgendwo in Knien oder irgendwo ein großes Konzert. Und das gehört irgendwie fast schon zur Folklore des neuen unabhängigen Kroatien. Das Problem dabei ist wirklich, dass eben in der Ideologie, die dahinter steckt, einmal keine objektive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit erfolgt, dass sehr stark auch diese binären Muster von wir und die anderen, Serben sind die Bösen, wir sind die Guten, weitergetragen werden, dass auch eine Reflexion über die Verbrechen der kroatischen Armee ausbleibt und dass man eigentlich daneben Kroatien und sich selbst glorifiziert und all die anderen schlecht macht. Und das ist natürlich jetzt kein Merkmal von sehr reifen, reflektierten, liberal-demokratischen Gesellschaften in Europa.
Ja. Das ist irgendwie verrückt, weil ich bin ja auch eben damit aufgewachsen mit Kroatien ist, also auch eben, weil ich gesagt habe, wir sind 3,8 Millionen, heißt das immer, aber trotzdem kämpfen wir uns immer durch. Ich kann mich erinnern, damals, wo Kroatien halt Fußball, also bei jedem Fußballspiel, ich war damals, keine Ahnung, 6 Jahre oder so, und da war, ja, muss 6 Jahre gewesen sein, da war ich 1998 bei der WM. Und ich habe Fieber gehabt, komplettes Fieber. Und meine Oma hat mich trotzdem geweckt und hingesetzt, weil ich muss das Kroatien-Spiel mir anschauen. Ja. So, weil Kroatien spielt und wir müssen jetzt alle Kroatien anfeuern. Das heißt, es wird schon irgendwie auch von klein auf einem irgendwie eingetrichtert, wir Kroaten halten zusammen. Und das war auch damals bei der WM 2018, eben vor ein paar Jahren, wo dann Kroatien Zweiter geworden ist. Das war ja Ausnahmezustand im ganzen Land. Und wer ist dann am Bus gestanden mit dabei? Ja, Thompson, weil Luka Modric damals gesagt hat, wenn jemand am Bus mit dabei ist, dann muss Thompson mit dabei sein. Und,
Ich meine, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, insofern als natürlich jede junge Nation. Es gab gerade am Balkan gibt es seit den 90ern viele junge Nationen. Also es gibt Slowenien ist ein neuer Staat geworden, Kroatien ist ein neuer Staat geworden, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, all diese Staaten befinden sich dann eigentlich immer, wenn sie dann die Unabhängigkeit erlangen, in einem Prozess der nachholenden Nationsbildung. Das heißt, die versuchen etwas nachzuholen, was andere Nationen schon seit Jahrhunderten gepflegt haben. Was machen sie dabei? Sie greifen meistens auf die Vergangenheit zurück, glorifizieren bestimmte Teile aus der Vergangenheit. Leider hat das auch der erste kroatische Präsident Franjo Tudjman gemacht, der immer sehr stark mit diesem Gedankengut des Zweiten Weltkriegs und der Ustascher Bewegung gespielt hat. Und damit hat er das natürlich auch normalisiert. Kroatien war damals angegriffen in den 90er Jahren. Also das ist ja auch ein historischer Umstand. Es gibt ja auch die Fakten. Also 1991 begann die Aggression aus Serbien, hat sich gewehrt, hat natürlich auch die Freiheit dann erkämpft. Aber dann kommt eben dieser Punkt, wie man damit umgeht. Also beginnt man dann das irgendwie ins Endlose zu glorifizieren, zu verklären, sich gegen die anderen auch zu richten, gegen die Minderheiten zu sein, oder versucht man eben irgendwie einen sehr produktiven, reflektiven Weg zum Umgang mit einer Vergangenheit zu finden, die auch dazu beiträgt, dass Kroatien dann als ein liberaler, demokratischer Staat ein Platz für alle wird, dass eben sich auch Serben und Serbinnen wohlfühlen und auch Roma und auch die anderen Nationen. Und in diesem verklärenden Geschichtsnarrativ, in dieser nachholenden Nationsbildung spielen so populär kulturelle Momente wie eben Musik oder Sport eine sehr, sehr große Rolle, weil das sind Dinge, wo die Nation entsteht, also wo man sich auch der Nation und der nationalen Zugehörigkeit bewusst werden kann, wenn die kroatische Nationalfußballelf auf dem Platz steht und einen super großen Erfolg erringt. Das ist ja nicht anders in Österreich. Also wenn Österreich super Fußball spielt, also scharen sich alle rund um die Nation. Das hat man ja bei der letzten WM gesehen, also wo Österreich in der Gruppenphase sehr gut gespielt hat, und da gab es einen großen Enthusiasmus. Und das ist, den Patriotismus gibt es in allen Staaten, aber wenn dieser Patriotismus auch am Fußballfeld, bei einem Musikkonzert oder was auch immer, ins Nationalistische umschlägt, wenn man dann Geschichtsrevisionismus betreibt, wenn man dann mit Nazis im Boden spielt, dann überschreitet man eine Grenze, eine Grenze des Machbaren, des Denkbaren, des Sagbaren in einer liberal-demokratischen Gesellschaft, auch in einem Mitgliedsland der Europäischen Union. Und das ist jetzt mit diesem Konzert sicherlich geschehen. Also es gab ein paar Kommentatoren, das ist vielleicht irgendwie interessant für die ZuhörerInnen, dieses Ereignis, das Konzert selbst, als einen neofaschistischen Woodstock bezeichnet haben.
Okay, krass,
angesichts eben der ganzen Symbole und der Saddam-Spremni-Sprüche und vieler anderen Dinge, die hier geschehen sind beim Konzert selbst.
Glaubst du, dass die Jugend irgendwie generell empfänglicher ist für sowas? Weil eben wie gesagt, wie ich 16, 17 war, war es bei mir ähnlich und jetzt eben, wenn ich höre, ein Drittel ist dort, die haben ja nichts mit dem Krieg zu tun und trotzdem Anti-Serben-Lieder irgendwie singen. Wo kommt das her irgendwie?
Ich meine, für die Jugendlichen ist es schon so, dass sie auch in etwas oft hineingeboren werden. Das heißt, also Kroatien hat ja also dieses Narrativ des Vaterlandskrieges, des stolzen Kroatiens, das sich gegen die Serben zur Wehr gesetzt hat. Das ist etwas, was über die Geschichtsbücher weitergetragen wird. Das ist etwas, was über die Mundpropaganda von den Eltern weitergegeben wird. Das ist etwas, was man in der Schule dann in der Gruppe mitbekommt. Das ist etwas, was man dann eben durch Sport, Musik oder wie auch immer von klein auf aufsaugt. Und so ist es natürlich für die vielen Jugendlichen in Kroatien auch heute selbstverständlich, dass für sie Thompson oder auch dieses Narrativ über die Vergangenheit, also zu einer eigenen Position dazugehören, weil sie eigentlich nichts anderes gesehen, gehört oder gelehrt bekommen haben in der Schule oder auch zu Hause. Und es gibt, also ich meine, was immer dazu kommt, das ist wichtig zu betonen. Also die Politik trägt natürlich auch eine Verantwortung dafür, was den Jugendlichen gezeigt wird, wie man mit bestimmten Dingen umgeht und was überhaupt erlaubt ist. Und wenn natürlich Saddam Spremni, also für die Heimat bereit, zu einem Mainstream wird und auch die Politiker selbst sich weigern, diesen Spruch nicht zu verwenden, sondern also bewusst auch diesen Spruch einsetzen, ja, dann denken sich die Jugendlichen, okay, dann machen wir das auch. Wobei bei den Jugendlichen, ein letzter Satz, gibt es ein bisschen eine Trennung zwischen den Geschlechtern. Also es ist schon bei den männlichen Jugendlichen auch diese patriotisch-nationale Einstellung etwas stärker ausgeprägt. Die neigen auch stärker zu Positionen, die man eher so als rechts bis rechtsextrem bezeichnen würde. Bei den jüngeren Frauen gibt es ein bisschen eine Tendenz hin zu den liberal-linken Kräften. Aber insgesamt ist natürlich bei beiden Geschlechtern also diese konservativ-nationale Einstellung schon sehr weit verbreitet.
Es gibt ja auch kein Bundesheer in Kroatien, ähnlich wie hier, wo du ja einberufen wirst und dann entscheiden kannst, Zivildienst oder so. Weil ich habe noch die kroatische Staatsbürgerschaft und bin nie hingerufen worden, weil, soweit ich unterbrich mich oder erkläre mir, wenn es anders ist, weil es so viele Jugendliche gibt, die das eh von sich aus machen, dass man gar keine braucht.
Es gibt keine allgemeine Wehrpflicht in Kroatien. Es gibt ein professionelles Heer, wo man sich dann natürlich freiwillig melden kann. Und natürlich, also wenn ein gewisser Patriotismus oder Nationalstolz auch ständig genährt wird, gibt es ja auch sehr viele, die dann sagen, naja gut, wir sind bereit, für meine Heimat auch irgendwie mit der Waffe zu kämpfen. Und das ist natürlich, das findet alles statt in einem sehr labilen, auch regionalen Umfeld.
Da musstest du nicht ein Jahr aussetzen.
Ja. Aber was schon ganz interessant ist, in der ganzen Region des Balkans, und das ist in Serbien gerade auch überhaupt nicht anders. Also Serbien setzt derzeit auch sehr stark für den nationalistischen Diskurs, hat eine sehr, sehr negative Berichterstattung über Kroatien, über die Muslime in Bosnien, über die Kosovaren im Kosovo. Und also diese Narrative der Feindschaft sind sehr tief verwurzelt in der gesamten Region. Was aber in den letzten Jahren noch dazu kommt, dass einige Staaten noch massiv aufrüsten. Also Serbien hat zum Beispiel massivst aufgerüstet und droht immer wieder so in der Region herum, also zwischen den nationalistischen Politikern in Serbien. Und Kroatien zieht auch gerade bei dieser Aufrüstung auch sehr stark mit und bei diesem patriotischen Symbol geladenen Gestalten von der Gegenwart. Und das ist dann irgendwie etwas, also wo es fast schon ein bisschen so einen negativen Wettkampf gibt in der Region. Also wer ist patriotischer, wer ist nationalistischer, wer rüstet stärker auf, wer kauft sich welches Kampfflugzeug oder schafft sich irgendwie Sonderwaffen an. Und das ist ein bisschen können wir fast schon sagen, eine traurige Entwicklung, also weil vieles erinnert jetzt im Jahr 2025 an die Zeit vor dem Krieg in den 90er Jahren, ja, was diese Narrative betrifft, also was die Feindschaft betrifft, was die Feindseligkeiten betrifft. Und wir leben ja doch eben nicht im Jahr 1990 oder 1989, 91, sondern leben im Jahr 2025.
Ja. Okay. Glaubst du, gibt es eine Gefahr, dass das jetzt wieder eskalieren wird? Weil ich habe meine Mutter zum Beispiel hat mir zum Beispiel gesagt, die macht sich schon Sorgen, weil sie hat auch die Bilder gesehen und das schaut halt schon sehr martialisch aus, wenn die da irgendwie da alle gegen andere Länder auffussen und sowas.
Ja, an sich ist in Kroatien diese Gefahr nicht gegeben. Also die serbische Bevölkerungsgruppe, die heutige Minderheit, also ist wirklich sehr stark zahlenmäßig reduziert. Also die hat ja vor dem Krieg, also waren so 20-25% der kroatischen Bevölkerung fast eben nicht Kroaten, Kroatinnen und ein ganz großer Anteil davon Serben, Serbinnen. Viele sind geflüchtet, also viele sind vertrieben worden und sind auch nie wieder zurückgekehrt. Also es gibt serbische Gemeinden, es gibt eine serbische Gemeinschaft, aber die ist zahlenmäßig sehr viel kleiner. Es gibt jetzt keine Gefahr eines offenen Krieges zwischen Serbien und Kroatien, also weil das ist jetzt nicht der Gegenstand heute, aber es gibt zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina, und das ist ein Land, in dem auch Kroaten und Kroatinnen leben und ein Teil des Landes sind. Es gibt dort Bosniaken, die bosnischen Muslime, die Kroaten und die Serben. Und dort gibt es aber sehr heftige Spannungen. Also da droht eben der serbische Teil mit der Sezession. Die Kroaten würden gerne noch mehr Vollmachten bekommen und träumen vielleicht auch irgendwie davon, dass sie eines Tages ein Teil von Kroatien sind. Und die bosnischen Muslime, die Bosniaken, die zahlenmäßig die stärkste Bevölkerungsgruppe sind, befinden sich da dazwischen und haben noch eine Form von einem sehr stark ausgeprägten bosniakischen Patriotismus bis Nationalismus entwickelt. Also dort ist es heikel. Genauso heikel, wie es auch zwischen Serbien und Kosovo heikel ist. Ich gehe aber davon aus, dass das jetzt nicht wirklich unmittelbar ein ganz großer Krieg bevorsteht. Aber auf der anderen Seite heißt die Abwesenheit des Krieges auch nicht unbedingt, dass natürlich die regionalen Beziehungen irgendwie florieren und alles super ist. Also das ist bei weitem nicht der Fall.
Ja, ich war mal in Banja Luka in Bosnien und wusste davor nicht, wie serbisch angehaucht das oben ist. Und das war eben zur Fußballzeit und da habe ich ein kroatisches Trikot angehabt. Da habe ich mich auch sehr unwohl gefühlt, sage ich mal. Die haben mich nicht freundlich angesehen mit meinem kroatischen Trikot dort.
Genau. Also immer diese ganze kroatisch-serbische Sache hat ja wirklich tiefe Wurzeln, geht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Und nach den letzten Jahren der 90er Jahre ist die Feindschaft so tief. Also es gibt, also viele Serbinnen trauen sich nicht nach Kroatien Urlaub machen. Viele Menschen aus Kroatien trauen sich nicht nach Serbien. Also das ist dann schon irgendwie ziemlich traurig, denn die beiden Staaten waren ja ein Teil eines gemeinsamen Staates, sprechen de facto dieselbe Sprache, hören dieselbe Musik weitgehend, also es ist eigentlich verrückt, ja.
Schon, gell? Ich würde gerne noch einen Song zitieren von ihm, um wirklich deutlich zu machen, wie absurd das ist und das, wenn man das auf Deutsch übersetzt, das ist ja, also das ist undenkbar hier in Österreich oder Deutschland irgendwie. Und zwar Anica Kninska Kraljica, weil du Knien vorher auch erwähnt hast. Vielleicht kannst du nachher irgendwas zu Knien sagen, weil anscheinend hat er einen starken Bezug zu Knien. Und zwar geht der Text so: Zbog Anice i pokala vina, zapaliću krajinu do Knina, zapaliću dva, tri srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba. Übersetzt: wegen Anica und einem Pokal Wein zünde ich die Krajina, also die Grenzen bis Knien an und ich zünde zwei, drei serbische Stämme oder Dörfer an, damit ich nicht umsonst gekommen bin. Also mehr Hass in vier Zeilen geht gar nicht.
Geht wahrscheinlich gar nicht. Ja, Knin ist natürlich eine sehr symbolgeladene Stadt. Also das ist eine Stadt im so norddalmatinischen Hinterland Kroatiens. Das ist so circa 50, 60 Kilometer von der Küste entfernt. Eine Stadt, also die vor dem Krieg mehrheitlich auch serbisch besiedelt war. Also ganz früher noch in der Zeit, in der mittelalterlichen Zeit, waren da die kroatischen Könige und später ist es, wie gesagt, an der Grenze zu Bosnien und damit
spielt generell sehr viel im Mittelalter, oder?
Ja, also das Mittelalter spielt auch immer eine Rolle, auch bei Marko Milkovic Thompson. Also weil es gab einen mittelalterlichen kroatischen Staat, der auch Teile von Bosnien umfasst hat. Und dieser mittelalterliche kroatische Staat mit den kroatischen Königen, die es damals gab, also ist natürlich auch bis heute eine Quelle dieser Ursprungsidentität. Also wenn die Kroaten dann irgendwie sagen wollen, also wir sind eine sehr alte Nation, also wir sind ein stolzes Volk, wir haben schon damals Königreiche gehabt, dann beziehen sie sich immer auf das auf das Mittelalter. Und Knin spielt eine wichtige Rolle. Knin ist dann auch in der Zeit des Osmanischen Reiches eine Stadt gewesen, die auch zu diesem Bollwerk dazugehört hat. Und nach dem, also jetzt in Jugoslawien und durch das 19. und 20. Jahrhundert, also haben da traditionell sehr viele Serben und Serbinnen gelebt. Im Krieg zwischen 91 und 95 ist die Stadt die Hochburg der nationalistischen Serben gewesen. Also auch jener Serben, die von Milosevic aus Serbien unterstützt wurden. Da gab es eben starke Armeeeinheiten der jugoslawischen Volksarmee, die gegen die Kroaten gekämpft haben. Und dann, als die kroatischen Streitkräfte begonnen haben, vor allem auch im Jahr 1995, gegen die serbischen Stellungen vorzugehen und dieses besetzte Land versucht haben zu befreien, gab es den Höhepunkt und damit auch den, also die Kroaten sagen, den Sieg gegen Serben in Knin am 5. August. Und das ist eben der kroatische Nationalfeiertag, der auch heuer in ein paar Wochen gefeiert wird und begangen wird mit großen Aktivitäten in Knin selbst. Und dieser 5. August, warum Knin? Also an dem Tag sind die kroatischen Verbände auch in die Hauptstadt der sogenannten serbischen Krajina, also die sich so genannt hat, einmarschiert. Und haben auf der Burg, also es gibt eine Burg in Knin, und haben dann eben auf dieser Burg in Knin die kroatische Fahne gehisst. Und das war so das Symbol des Sieges Kroatiens über Serbien. Und das ist auch dann der Grund, warum heute am 5. August jedes Jahr in Knin ganz große Feierlichkeiten stattfinden, also wo die ganze kroatische Staatsspitze kommt, also wo Reden gehalten werden und wo dann meistens in der Gegend, also in diesem dalmatinischen Hinterland, ob in Knin oder ob in anderen Ortschaften, wo dann auch Thompson auftritt und ein nationalpatriotisches Konzert gibt.
Ja, das macht Sinn, dass ihm das taugt. Eine Frage habe ich noch, die beschäftigt mich eigentlich seit Tagen und wahrscheinlich vielleicht sogar seit Jahren. Ganz konkret, sind wir jetzt die Kroaten, sind wir, oder vor allem die 504.000, die dort waren, sind wir Faschisten jetzt alle? Weil wir, wie du sagst, in Gasthäusern wird die Musik gespielt, die Leute gehen hin, Luka Modric hört den, Politiker sind dort, Schauspieler sind dort. Sind jetzt alle Kroaten Faschisten, die das hören? Oder wie kann man jetzt dieses Konzert wirklich einordnen? Oder wie hast du vorher gesagt, das Woodstock, das faschistische, Woodstock?
Genau. Ja. Na, schau, also ich wehre mich gegen die Generalisierungen. Also es gibt ja so viele Generalisierungen am Westbalkan. Keine Ahnung, die Serben sind die Bösen, die Kroaten sind die Bösen, die sind die Guten, also wir sind schlecht, wir sind gut. Also ich glaube, das hat ja mit den ganzen Völkern nichts zu tun. Also man muss das ja wirklich objektiv auseinanderhalten und differenzieren. Also klar, nicht alle Kroaten und Kroatinnen sind Faschisten. Das wäre ein Unfug, das zu behaupten. Auch nicht alle Menschen, die jetzt bei diesem Konzert von Thompson waren, sind automatisch Faschisten. Also er bedient sich faschistischer Symbolik. Er bedient einen Teil der Bevölkerung, der vielleicht als protofaschistisch oder auf jeden Fall mit sehr starker Vergangenheitsverklärung und Wiederbetätigung oder Revisionismus irgendwie spielt. Also er bedient diese Kreise, darunter gibt es auch die neofaschistischen Kreise sicherlich. Beziffern kann man das nicht. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Kroatien eben ein bisschen polarisiert ist oder recht stark polarisiert ist, also eben zwischen jenen Menschen, die man als patriotisch national-konservativ bezeichnen kann und jenen, die als liberal bis liberal-Mitte, liberal-links gelten. Es gibt aber einen Teil der kroatischen Bevölkerung, der sehr stark eine rechte bis rechtsextreme Ideologie teilt. Das findet sich dann, also das sind auch jene Menschen, die dann für die rechten oder rechtsgerichteten oder rechtsextremen Parteien in Kroatien ihre Stimme geben.
Ist nicht eine extrem rechte Partei sogar in der Regierung?
Die ist jetzt in der Regierung, genau. Ist der Koalitionspartner von der HDZ, von der Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft. Und es ist auch so, dass in der Geschichte der letzten 30 Jahre diese HDZ, eben die Partei vom ehemaligen Präsidenten Tudjman, immer wieder mit diesem rechten Gedankengut, rechtsextremen nationalistischen Gedankengut gespielt hat.
Kann man die HDZ vergleichen mit irgendeiner anderen in Österreich oder Deutschland Partei?
Naja, die HDZ ist eine klassisch konservative Mitte Rechtspartei, die jetzt nicht verglichen werden kann mit traditionellen europäischen Mitte-zentristischen Parteien, also wie der ÖVP oder der CSU, CDU. Mhm. Aber sie hat Ähnlichkeiten insofern, als eben auch CSU, CDU oder ÖVP und der Sebastian Kurz oder viele andere Volksparteien in Europa auch in den letzten Jahren sehr stark mit diesem rechten Gedankengut spielen und das auch sehr stark bedienen, ob es jetzt eben die Antimigrationsdiskurse sind, ob es die rassistischen Diskurse sind oder was auch immer. Und hier kommt natürlich in Kroatien das Spezifische dieses Krieges der 90er Jahre, das Spezifische einer sehr jungen Staatlichkeit und eine dadurch eine spezifische Ausprägung der kroatischen Nationalstaatlichkeit und des Patriotismus. Und dieser Patriotismus, wie wir es jetzt auch jetzt gesehen haben, beim Thompson und bei diesem großen Konzert, liebäugelt sehr stark mit der faschistischen und verbrecherischen Vergangenheit Kroatiens, mhm, leider. Und es gibt eben Teile, die ganz offen hier eigentlich revisionistisch agieren und diese Ustasche Ideologie feiern. Das heißt aber auch weiterhin nicht, also wir haben eben in Kroatien eine nationale, nationalistisch-konservative Mehrheit und auch eine Regierung, die mit dem rechten Gedanken gut spielt. Es ist aber keinesfalls so eben, dass das ganze Land abgestempelt werden kann als faschistisch. Natürlich, das Konzert mit dieser großen Menge ist jetzt also aus meiner Sicht ein Schandfleck, weil das sollte nicht möglich sein, dass jemand mit diesem Revisionismus, mit diesem Nationalismus und mit diesen faschistischen Symbolen heute in Europa, in einem Land der Europäischen Union, so ein großes Konzert gibt und dass das auch irgendwie von den Politikern geduldet werden. Das Problem liegt aber wirklich darin, wie das jetzt die kroatische Gesellschaft verarbeitet. Also viele Politiker versuchen daraus einen Nutzen zu ziehen und tun das verharmlosen, sagen dann irgendwie, ja, da ging es um Heimat, da ging es um unsere Tradition. Also Perković Thompson singt auch immer wieder von der Liebe, die wir uns irgendwie gegenseitig geben müssen. Also wir Kroaten und Kroatinnen, also sind irgendwie stolz. Also das sind ja schon auch viele Bestandteile von einer Ideologie, die man womöglich gewöhnlicherweise auch als irgendwie, okay, patriotisch bezeichnet werden kann. Aber diese politische Ausnutzung davon, also die jetzt auch bei der HDZ vor allem auch zu sehen ist, die ist ein bisschen gefährlich. Die kann dazu führen, dass noch mehr Jugendliche vielleicht irgendwie auf den falschen Weg kommen oder auf einmal glauben, dass die Ustasche Ideologie zu Kroatien dazugehört. Und das muss korrigiert werden, weil das moderne Kroatien, das nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, die Kräfte, die gegen das Ustasche Regime, die kroatischen Partisanen, die gegen das Ustasche Regime gekämpft haben und die auch ab den 90er Jahren versucht haben, dieses liberale demokratische Element Kroatiens hervorzuheben, auch das ist eine enorm starke Tradition. Das heißt, Antifaschismus ist auch in die kroatische Verfassung, in das kroatische Wesen eingeschrieben. Jetzt kommt aber auch der Neofaschismus durch eine große Tür da hinein. Und dieser Widerspruch, dieser Kampf zwischen diesen beiden Ideologien ist etwas, was Kroatien prägt und was nicht ungefährlich ist.
Aber ich glaube, wir können zumindest ein bisschen versöhnlich vielleicht abschließen und sagen, es sind nicht alle Faschisten, die jetzt dort waren, es sind nicht alle Nazis vielleicht, die dort waren, aber wahrscheinlich viele.
Ja, einige ganz sicher. Also ich glaube, wir werden keine Ziffer haben, aber ich glaube wirklich vor diesen ganz generellen und pauschalen Urteilen sollten wir uns hüten. Also wir sollten das Phänomen sehen. Das ist sehr problematisch, das ist besorgniserregend. Wir haben es ja auch diskutiert gemeinsam, was das alles bedeutet und bedeuten mag. Aber nochmal, pauschalisieren soll man nicht. Ja. Kroatien ist jetzt auch mit diesem Konzert jetzt nicht unbedingt ein glorreiches Beispiel in Europa geworden, also
Es gibt trotzdem schöne Strände dort.
Also die Strände sind sicherlich wunderschön, also die Preise sind etwas in der letzten Zeit recht stark angezogen und die touristische Saison leidet ein wenig, aber Kroatien ist ein wunderbares Land, also für mich sind all diese Länder des Westbalkans.
Du bist ja in Kroatien gerade, oder?
Also ich bin gerade in Kroatien und ich verbringe da meistens auch den Sommer in Kroatien. Teile meiner Familie leben in Kroatien und
stelle ich mir jetzt die Frage, wie ist die Stimmung vor Ort?
Naja, wenn man jetzt ins Gasthaus geht, also wird es in einem klassischen Gasthaus, also wird man dann eher sagen, was wollen die und Thompson, wir sind stolz und wir haben gezeigt, also wie stark wir sind oder wie auch immer. Das ist schon, also das ist irgendwie so allgemeine patriotische Grundhaltung. Also das ist dann schon so, wobei die Zeitungen auch voll sind. Also es gibt ja natürlich auch die linksliberalen Zeitungen, es gibt Kommentatoren, also die wirklich sehr kritisch damit umgehen, die versuchen zu sagen, also was bedeutet das jetzt für uns, für das Kratzerwesen, für unsere Heimat, für die Nation, wie sollen die Politiker also damit umgehen?
Ist eine ziemliche Debatte.
Und ich finde das immer gut, dass diese Debatte auch geführt wird.
Von daher
wird.
Ist gar nicht so schlecht.
Das ist gar nicht so schlecht, ja. Das zeigt nochmal, dass Kroatien noch eine plurale, offene, liberale Öffentlichkeit besitzt, dass es auch Medien gibt, die natürlich auch und auch Menschen, also die ihre Meinung kundtun können und es gibt einen Diskurs und das ist sicherlich gut.
Ich glaube, mehr gibt es eh nicht zu sagen. Ich habe genug Hass zitiert und ich glaube, das reicht auch. Man kann sagen, Strände sind schön und man kann drüber reden und mal vielleicht durchatmen lassen, was da alles passiert ist. Ja. Danke dir, dass du da warst. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Das ist ein super wichtiges Thema gewesen. Das wird uns auch weiterhin beschäftigen.
Ich habe auch sehr viel gelernt durch dich, ehrlich gesagt.
Also ich hoffe zumindest, dass das ein bisschen, ich meine, das Ganze ist ja wirklich sehr komplex, aber dass durch dieses kleine Gespräch stimmt. Zwischen uns beiden auch einige vielleicht, die jetzt gerade zuhören, ein paar Fakten oder Dinge mitnehmen, die auch für das weitere Nachdenken interessant und relevant sein können.
Danke dir. Dann schönen Tag noch.
Ebenfalls, alles Gute.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Es war auch sehr informativ, sehr viele Infos. Falls ihr noch Feedback habt, dann schickt es gerne an redaktion@ganzoffengesagt.at. Schreibt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Blue Sky. Wir lesen uns alles durch und folgt uns auch gern dort. Mein Name ist David Slomo und wir hören uns. Missing Link.